Shalom. In Israel, wir sagen hier herzlich willkommen. In Israel sagt man Bruchim Abahim. Und das finde ich sehr schön, diesen Begriff, wenn man den hört. Das heißt mich so viel wie, wenn du kommst, wirst du gesegnet. Sehr schön, ne? Wenn du kommst, wirst du gesegnet. Und ich hoffe, dass das auch heute Morgen deine Erfahrung sein wird, wenn wir in Gottes Wort schauen, dass du von Jesus selbst gesegnet bist und wirst und bleibst. Das ist unser Ziel, deswegen sind wir hier. Ja, kurz ein paar Gedanken noch zu Israel. Jesus baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und Jesus baut auch seine Gemeinde in Israel und das durfte ich auch diesmal wieder feststellen, das ist jetzt schon das vierte Jahr, wo ich nach Israel fahre. Ich nehme immer ein paar junge Leute oder auch diesmal ein paar ältere Leute mit. Das war eine neue Erfahrung. Sonst nehme ich meistens junge Leute mit. Diesmal hatte ich drei Leute aus Toronto, aus Kanada und einen Bruder vom neuen Land, den Alex, den kennt ihr wahrscheinlich auch, mit. Hatte ich mit unterwegs in Israel und wir waren 10 Tage im Land unterwegs. Wir haben sehr viel erlebt und mich fragen dann oft Leute, einmal, warum fährst du immer wieder hin? Und die zweite Frage ist, ist das nicht irgendwann langweilig? Und ich muss sagen, für mich bedeutet Israel nicht immer nur das Land sehen, die Orte an den Orten zu sein, wo Jesus gewirkt hat, was sicherlich sehr bewegend ist und auch schön. Und die Bibel nochmal, wird dann auch nochmal etwas anders vielleicht betrachtet, wenn man liest, und Jesus ging auf den Ölberg oder Jesus stand auf dem Ölberg und schaut auf die Stadt Jerusalem und sagte, wie habe ich versucht, dich zu sammeln wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Also man kann sich das dann nochmal ganz anders vorstellen, wenn man selbst an diesen Stellen steht, wo Jesus stand. Aber das ist nicht das Entscheidende. Für mich ist Israel immer ein Land der Begegnung. Man trifft so viele Menschen aus aller Welt und die kommen aus unterschiedlichen Gründen auch nach Israel. Und man hat so viel, dadurch, dass ich auf dem Dach schlafe und sehr viel komische Sachen mache, habe ich sehr viel Kontakt zu Menschen. Und das ist das Besondere eigentlich in diesem Land. Das ist für mich immer besonders. Und gerade auch Menschen, junge Menschen zu treffen, die Israelis sind, die mit Jesus unterwegs sind. Und das durfte ich diesmal auch wieder besonders erfahren, dass auch ja aus den Volk Israel sich Menschen bekehren, junge Menschen, und das ist so schön zu sehen, wenn man sich mit denen unterhält, mit welchem Hunger sie in das Wort Gottes gehen. Was für eine Freude sie haben, den Messias erkannt zu haben. Und da sage ich mal, Mensch, wir haben hier in unserem Land so viele Möglichkeiten und wir haben alles. Und manchmal werden wir so träge, manchmal werden wir so ein bisschen müde auch im Lesen des Wortes Gottes. Aber wenn du die Menschen kennenlernst, mit welcher Freude und Hingabe sie Jesus nachfolgen, das ist wirklich bewundernswert und ich denke, da können wir auch viel lernen. Aber es war für mich wieder eine sehr schöne Reise. Es war sehr warm. Also wenn ihr denkt, es ist heute warm, kommt nach Israel, da hatten wir 48 Grad. Also es war sehr warm, es war eine Hitzewelle und es war selbst für die Israelis ungewöhnlich, im Mai solche Temperaturen zu erleben. Aber es war, ich mag ja die Wärme, von daher war es für mich nicht ganz so schlimm. Ja, ich habe noch etwas anderes. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, auch ein bisschen was über Israel noch zu berichten. Oder ich habe auch einige Fotos gemacht. Aber ich habe auch wieder etwas anderes noch mit dabei im Gepäck. Global, das ist von dem Missionswerk OM, wo ich ja 7 Jahre unterwegs war. Und die bringen immer alle paar Monate so einen Gebetsrundbrief raus, beziehungsweise ein Informationsheft über Länder in der Welt, wo Gott wirkt und wo diese Arbeit stattfindet. Und wer Interesse hat, ich habe die ausgelegt, ein paar mitgebracht. Es ist immer gut, als Christ auch global zu denken, also weltweit zu denken. Wir haben hier unsere kleine Welt, die Arche oder vielleicht Hannover oder Deutschland, aber Gott tut überall, ist er am Wirken und baut Gemeinde. Und es ist gut, sich zu informieren, auch zu beten, auch für viele verschiedene Länder, die es nicht so gut haben wie wir. Und wen das interessiert, der kann das gerne mitnehmen und mal lesen und darüber beten. Wir sind im Johannesevangelium und wir wollen da auch weitermachen. Und wir sind jetzt in einem Text, der uns allen sehr gut bekannt ist. Und wir schlagen auf Johannes Kapitel 3. Wir sind immer noch In dem Kapitel 3, in dem Kontext, dass Nikodemus bei Nacht zu Jesus kam. Warum bei Nacht? Er hatte viel zu verlieren. Er war einer von den Obersten im religiösen Jargon, einer der Obersten, wenn nicht der Lehrer sogar, und er hatte viel zu verlieren. Und mit Jesus gesehen zu werden, war vielleicht nicht ganz so pralle, nicht so gut. Deswegen kam er wahrscheinlich bei Nacht, aber er kam mit einer Feststellung, eigentlich nicht mal einer Frage. Er war nicht mal auf der Suche, aber er merkte, dass dieser Jesus anders war. Er sagte, ein guter Lehrer, und du bist ein guter Lehrer, und du tust gute Dinge, und das kann nur sein, wenn Gott mit dir ist. Und die Reaktion Jesu ist sehr erstaunlich. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Etwas außergewöhnlich. Und so kommt er ins Gespräch mit Nikodemus über von Neuem geboren zu werden. Nikodemus versteht nur Bahnhof. Er sagt, wie kann ein alter Mann wie ich wieder zurück in Mutters Leib gehen? Und Jesus sagt zu ihm, nein, nein, du musst geistlich neu geboren werden. Ansonsten wird er was nicht sehen? Die Herrlichkeit Gottes oder auch das Reich Gottes. Und wir haben uns letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, Gedanken gemacht über die Frage oder andersrum gesagt, die Feststellung, dass die Notwendigkeit von Neuem geboren zu werden, ist, ja, ohne die wird niemand, auch nicht wir, in das Reich Gottes kommen. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist die Eintrittskarte, wenn man so will, in das Reich Gottes. Und Jesus erklärt ihm das und er gibt ihm Beispiele, wie das geschehen kann. Und wir haben uns Vers 5 angeschaut, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes, kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Wasser und Geist, es hat immer etwas zu tun mit Wasser, Reinigung. Wir brauchen Reinigung, wir brauchen Buße. Buße ist ein wesentlicher Bestandteil der Bekehrung. Ein Mensch, der nicht erkannt hat, dass er verloren ist, der kann nicht gerettet werden. Ein Mensch, der nicht erkannt hat, dass er vor Gott nichts, aber auch gar nichts zu bringen hat, außer seine Schuld und Sünde, der kann nicht gerettet werden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, er muss geistlich neu geboren werden. Und wir haben festgestellt, dass wir das selbst nicht forcieren können, aber auch nicht selbst initiieren können. Wir sind ja abhängig von der Gnade Gottes. Wir können dazu nicht wirklich was beitragen, außer unsere Schuld, die wir zu Gott bringen, oder? Wir haben auch nicht mal Anrecht darauf, gerettet zu werden oder ins Reich Gottes zu kommen, von Neuem geboren zu werden. Haben wir nicht. Und das bringt uns dazu, und ich hatte das Beispiel aus Matthäus 19, glaube ich, benutzt, wo der Reiche zu Jesus kommt und er wollte das Reich Gottes haben und es fehlt ihm irgendwas. Er merkt, es fehlt mir was. Was muss ich tun, um das Reich Gottes zu kommen? Und dann zählt Jesus die Gebote auf und dann sagt er ihm, wenn du wirklich ins Reich Gottes kommen willst, dann gib alles auf, was du hast und folge mir nach. Und dann heißt es, er hat viele Güter gehabt und er ging traurig davon. Und dann bringt Jesus dieses Beispiel, dass es ist schwer oder eigentlich unmöglich, wenn man so will, in das Reich zu kommen. Es ist wie, als wenn ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wollte. Und wir merken schon, das ist ein Bild, was menschlich gesprochen unmöglich ist, aber dann heißt es im nächsten Satz, was beim Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und ich hatte bei der letzten Predigt nicht so viel, bin ich auf den Vers 8 eingegangen, den will ich jetzt noch mal ein bisschen mit hineinnehmen, um uns zu zeigen, wir müssen von Neuem geboren werden, aber wir können nicht wirklich dazu was beitragen. Wir sind da abhängig von der Gnade Gottes. Und das erbringt hier das Bild im Vers 8, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit dem, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind, den können wir nicht bestimmen. Er kommt und geht, wir haben keine Kontrolle über ihn. Und der Wind in dem Fall ist der Geist Gottes, der im Leben eines Menschen wirkt. Und das können wir nicht steuern. Sondern das macht Gott ganz souverän in seinem Wirken. Und so merken wir eigentlich auf der einen Seite die Notwendigkeit, wenn jemand in das Reich Gottes kommen will, braucht er die neue Geburt, von neuem geboren zu werden. Auf der anderen Seite erkennen wir aber auch, dass wir menschlich gesprochen, für uns es unmöglich ist, das sozusagen zu tun oder zu forcieren. Oder wir sind ja völlig von der Gnade Gottes abhängig. Und da sind wir stehen geblieben und wir wollen uns heute, wir haben jetzt praktisch in den ersten 13 Versen, haben wir uns eigentlich angeschaut, die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Und heute kommen wir zu einem Text und da möchte ich jetzt einsteigen. Ich lese nochmal Vers 13 und wir lesen heute von Vers 13 bis 21. Das wird der Text sein, den wir uns jetzt betrachten. Also der Hintergrund ist Nikodemus mit Jesus, Jesus im Gespräch mit ihm und er erklärt ihm, was ihm fehlt. Und wir kommen heute zu der Frage und die soll uns heute Morgen hauptsächlich beschäftigen. Wie kann ein gerechter und heiliger Gott Sünde vergeben? Das ist unsere Frage heute Morgen. Was ist dazu notwendig, dass Gott dir und mir vergeben kann? Denn er ist gerecht und er ist heilig. Und da kommen wir zu einem Spannungsfeld, das es gilt zu entdecken, wie hat Gott diese Heiligkeit, ist er gerecht geworden und auf der anderen Seite kann er aber auch vergeben. Wie kann das geschehen? Und das ist der Text, den wir uns heute anschauen werden. Und ich lese mal ab Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Lass uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Und Herr, wenn du uns dein Wort nicht öffnest, dann sehen wir nichts. Dann sehen wir nicht die Herrlichkeit darin, dann sehen wir nicht die Schönheit darin, dann sehen wir nicht deinen Sohn darin. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, zu sehen. Zu sehen auf der einen Seite, wie wunderbar und herrlich und heilig du bist, aber auch ein Gott voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und wie du die Brücke geschlagen hast zwischen diesen zwei Wesenszügen, der Gnade und der Gerechtigkeit. Ja, darüber können wir nur staunen und dir danken und dich bitten, dass du uns hilfst, das besser zu verstehen und dass wir in unserem Herzen bewegt werden, wieder ganz neu, über deinen wunderbaren Plan mit uns Menschen. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Die Frage, die wir uns stellen wollen: Wie kann ein gerechter und heiliger Gott vergeben? Und wir merken hier in unserem Abschnitt, am Anfang, in den ersten 13 Versen, spricht Jesus eigentlich, gibt ihm Informationen. Aber ab Vers 13 ändert sich das Gespräch. Es kommt jetzt, fokussiert sich das Gespräch eigentlich um ihn selbst, wer er ist. Und wir haben ja gesagt, dass das Johannesevangelium zwei wesentliche Schwerpunkte hat. Das eine ist, dass der Mensch erkennt, wer war dieser Jesus? Ist er wirklich Gottes Sohn? Kam er wirklich aus einer anderen Welt in unsere Welt, nämlich aus Gottes Welt in unsere Welt? Oder nicht? Das gilt es zu entdecken. Und damit gekoppelt ist auch, warum er gekommen ist. Dass er gekommen ist, um uns zu retten. In Lukas 19 heißt es, er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Auftrag. Und das ist eher entgekoppelt mit dem, wer er ist. Und das werden wir heute auch in unserem Text feststellen. Und deswegen wendet sich Jesus jetzt von den Informationen, die er brauchte, um von neuem geboren zu werden, zu sich selbst. Und Vers 13 ist so die Brücke. Das heißt, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, so bezeichnet er sich selbst, kommt aus Daniel, aus der Prophetie. Dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also Jesus war der Einzige, der wusste, woher er kam und wohin er ging. Keiner von uns kann das von sich behaupten. Er kam aus dem Himmel auf die Erde. Er wusste, woher er kam. Und er wusste auch, wohin er ging. Und deswegen konnte er sagen, niemand ist hinaufgestiegen zum Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, denn der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das ist die Brücke. Jetzt fokussiert sich das Gespräch auf ihn, warum er gekommen ist und wer er ist. Und das tut er jetzt dem Nikodemus offenbaren. Und er benutzt hier ein sehr interessantes Bild, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Übrigens, wenn ihr mit Menschen das Evangelium versucht nahezubringen, zu erklären, dann mache ich euch Mut. Jesus macht das auch. Deswegen, was er macht, ist immer gut, dass wir das auch machen. Da können wir immer was lernen. Er benutzt hier eine alttestamentliche Textstelle. Er benutzt das Alte Testament. Und wenn du mit Menschen über Jesus reden möchtest, dann benutzt die Bibel. Warum? Einmal, weil es ist Gottes Wort. Es ist wie ein Hammer, das Felsen zerschlägt. Und es ist etwas, was in das Herz des Menschen gepflanzt wird, was vielleicht, und es heißt im Alten Testament, dass wenn wir das Brot aufs Wasser werfen, dass es Frucht bringen wird zu seiner Zeit. Benutzt die Bibel. Wenn ihr mit Menschen über den Glauben redet, dann kommt wahrscheinlich von euch die Antwort, und das habe ich ja auch schon erlebt, ach, lass mich mit der Bibel in Ruhe und so, das ist ein altes Buch, wer weiß, was da so alles drinsteht, das ist gefälscht und was weiß ich, was alles Leute heute sagen über die Bibel. Ist egal. Lass sie stehen. Sagst du, das ist deine Meinung, alles gut. Aber zitiert das Bibelworte, deswegen ist es so gut, dass man Bibelverse auswendig lernt. Ja, manchmal ist es nicht so einfach, dann deine Bibel rausholen, womöglich noch so ein Kracher hier, und sagen, hier, warte mal, ich habe da was für dich. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber wenn du es aus dem Herzen sagst und vielleicht auswendig weißt, sprich es in das Leben des Menschen hinein. Es ist Gottes Wort. Ja? Und Jesus macht das auch. Und er benutzt hier ein sehr interessantes Bild oder eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Und zwar steht die im 4. Buch Mose. Kapitel 21, und ich möchte diese Begebenheit erstmal zu Anfang lesen, weil Jesus bezieht sich jetzt auf diese Begebenheit. 4. Buch Mose, Kapitel 21, das wollen wir mal kurz lesen, damit ihr den Hintergrund wisst, weil vielleicht ist der ein oder andere gar nicht so drin in dieser Begebenheit. Das Volk Israel ist aus Ägypten raus, sie sind auf dem Weg ins verheißene Land, Gott hat große Wunder getan, er hat sie herausgeführt durch 10 Plagen, und hat sie versorgt, er ging vor ihnen her, er hat Manna ihnen in der Wüste gegeben. Aber das Volk war immer ein Volk des Murrens. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Bist du auch manchmal am Murren? Ich auch. Ja? Wir sollten nicht zu hart mit dem Volk Israel umgehen. Ich war jetzt gerade in der Wüste Negev vor ein paar Tagen noch. Es war sehr heiß, trocken, nichts zu sehen, nur Wüste, und dann wandert er mal durch. Und da hätte ich wahrscheinlich auch so ein paar Fragen an Gott. Ne? Also warum nicht so schön am Jordan lang vielleicht oder oben im Norden? Da ist viel grüner, viel mehr Leben. Ja, das war nicht so einfach. Und trotzdem haben wir hier jetzt eine Begebenheit, wo das Volk Israel murrte. Sie murrten gegen Gott, sie murrten gegen Mose. Und ich lese mal den Text vor. In Kapitel 21, 4. Buch Mose. Vers 4. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Sie sprechen hier von dem Manna, was aus dem Himmel kam. Himmlisches Brot. Es war ihnen ein Ekel geworden. Da sandte der Herr Seraph Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befeste sie an ein Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an das Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Das war's. Und auf diese Begebenheit bezieht sich jetzt Jesus im Gespräch mit Nikodemus. Und wir wollen mal ein bisschen durch diese Begebenheit schauen. Was ist da eigentlich wirklich passiert und wie können wir das jetzt auf, oder wie benutzt Jesus dieses Bild, diese Begebenheit auf sich? Und wir stellen schon mal fest, bevor wir überhaupt das näher anschauen, das ist ziemlich gewagt, was Jesus macht. Warum? Denn er vergleicht sich hier mit wem oder mit was? Mit was vergleicht sich Jesus hier aus dieser Begebenheit, die wir gerade gelesen haben? Mit einer Schlange. Wofür steht denn die Schlange im Alten Testament? Oder auch im Neuen? Sünde. Was noch? Tod. Teufel. Die alte Schlange. Ja, ist ziemlich gewagt, was Jesus da macht. Und doch werden wir sehen, es hat einen Grund. Einen wichtigen Grund, warum er das macht. Er hätte ja auch vielleicht Jesaja 53 nehmen können, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Oder andere Bilder, die wir auch finden im Alten Testament. Aber er benutzt dieses. Und ich glaube, es hat seinen Grund, warum er das tut. Und das werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Aber wir wollen jetzt erstmal durch diese Begebenheit gehen. Ich habe schon gesagt, das Volk wurde rausgeführt aus Ägypten. Gott hat für sie gesorgt. Er versorgte sie mit himmlischem Brot und dann fingen sie an zu murren. Sünde. Könnte man das auch bezeichnen? Sie murrten gegen Gott und gegen Mose. Und dann heißt es, als Konsequenz dieses Murrens schickte Gott, wohlgemerkt, feurige Schlangen. Schlangen, die sie bissen und sie starben. Es war Gott, der reagierte. Es war Gott, der sagte, der diese Schlangen schickte und die zum Tod führten. Hier sehen wir eigentlich das Wesen zu Gottes. Er ist absolut heilig und gerecht. Er muss Sünde bestrafen. Das ist, was da rauskommt. Er kann nicht einfach die Augen zumachen und sagen, naja, ist nicht ganz so schlimm, kann ja mal vorkommen oder habt ihr eigentlich recht, Mensch, Wüste ist nicht so der pralle Ort, ist nicht ganz so einfach für euch, ich mache es euch vielleicht ein bisschen bequemer. Nein, er reagiert sofort und die Schlange kommt und jeder, der gebissen wurde, starb. Und es gibt in Vers in Hesekiel 18, 20, die Seele, die sündigt, soll sterben. Und wenn ihr einen neutestamentlichen Vers haben wollt, Römer 6, Vers 23, der Sünde Lohn ist der Tod. Hier sehen wir die Heiligkeit Gottes. Gott kann Sünde nicht in seine Gegenwart lassen. Er ist heilig, er ist gerecht. Er muss Sünde bestrafen, sonst wäre er nicht heilig. Und hier kommen wir wieder zu unserer Frage, wie kann ein heiliger, gerechter Gott Sünde vergeben? Das ist die Frage, die wir bewegen. Aber das Volk, als es sah, die Konsequenz, wie es so oft ist, ne, so machen wir das ja auch, ne, wir machen jetzt mal Bockmist und dann sehen wir, oh, nicht so gut, ja, da kommt nicht das raus, was ich eigentlich erhofft habe. Was tun wir dann? Meistens, hoffe ich jedenfalls, was tust du, wenn du Mist gebaut hast? Ja, eine gute Idee, ne? In dem Fall, das Volk schrie zu Gott und zu Mose, vergib, wir haben gesündigt. Das ist immer der erste Schritt zur Umkehr. Ja, dass wir erkennen, wir haben Mist gebaut. Ehrlich werden vor Gott, das ist eigentlich alles, was Gott von uns erwartet. Ehrlich werden. Sagen, ich habe Mist gebaut und das sind die Konsequenzen, ich habe es eigentlich verdient. Aber sie schrien um Gnade, sie schrien um Hilfe. Das taten sie. Und Gott zeigt jetzt hier eine andere Wesensart, nämlich seine Gnade. Und wie er das macht, er sagt, mache eine eherne Schlange und steck sie an einen Pfahl. Und jeder, der gebissen wurde, wenn er auf diese eherne Schlange schaut, soll gerettet werden, soll leben. Wie können wir jetzt diese Begebenheit auf Jesus anwenden? Und er sagt hier in Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, und erhöhen hat immer etwas mit dem Kreuz zu tun, im neutestamentlichen Sinne, erhöhen. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus vergleicht sich hier mit der Schlange. Und wenn wir zurückdenken an die erste Verheißung, wo finden wir die in Bezug auf den Rettungsplan Gottes? Als der Mensch versagte, hatte Gott schon lange von Ewigkeit her geplant, einen Rettungsplan. Das war nicht Plan B bei Gott. Es gibt keinen Plan B bei Gott. Er weiß alles. Er wusste auch, dass Adam und Eva versagen werden. Und er wusste auch, dass der Sohn auf diese Welt kommen muss. Das war alles schon in Gottes Plan. Wo finden wir die erste Verheißung? Weiß das jemand? Ja, 1. Mose 3. Lass uns das mal lesen. Auch hier wird Bezug genommen auf diese Schlange. Oder die Schlange, die ein edles Wesen war, wird verflucht, auf den Boden zu kriechen. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 1. Mose 3, 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will, und jetzt kommt diese Verheißung, die erste Verheißung nach dem Sündenfall, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen, auch ein interessanter Begriff. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier haben wir schon den ersten Hinweis auf das Kreuz und das, was am Kreuz geschehen wird. Warum eine Schlange? Warum identifiziert sich Jesus hier mit der Schlange, die doch eigentlich ein Symbol der Sünde, des Todes, des Teufels ist? Es hat einen Grund. Und jeder Bibelkenner wird sofort auf einen Text kommen. Nämlich welchen? Das ist jetzt meine Frage. Welcher Text wird wohl am besten erklären, warum Jesus sich hier identifiziert mit der Schlange? Weiß das jemand? Soll ich euch einen Tipp geben? 2. Korinther? Wie geht's weiter? 2. Korinther. Kennt ihr alle, wenn ich gleich den Text lese? Ach ja, habe ich auch gewusst. 2. Korinther Kapitel 5. Lass uns mal diese Verse lesen. 2. Korinther Kapitel 5. Ich lese mal Vers 18 und 19 und dann Vers 21. Und schaut mal, wie das am besten passt zu dem, was Jesus hier mit Nikodemus in diesem Beispiel bringt von der Schlange, die in der Wüste erhöht werden musste. Das alles aber kommt von Gott, heißt es da in Vers 18, Kapitel 5, 2. Korinther. Das aber alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und das wird jetzt nochmal näher definiert in Vers 21. Denn er hat den, wer ist er? Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, wer ist das? Jesus. Für uns zur Sünde gemacht, zur Schlange gemacht. Damit was geschieht? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ein heiliger Gott, der Sünde bestrafen muss, bestraft seinen Sohn für uns. Damit wir gerecht werden vor Gott. Jesus identifiziert sich mit der Schlange, was ein Bild für die Sünde ist. Er würde für uns zur Sünde gemacht. Das war der einzigste Weg, dass Gott seine Heiligkeit und Gerechtigkeit in Einklang bringen konnte mit seiner Gnade und seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Sehen wir das Bild? Das ist das, warum Jesus ganz bewusst, glaube ich, dem Nikodemus, der ja ein Schriftgelehrter war, der das Alte Testament kannte, der auch diese Begebenheit kannte, ihm erklärte, dass alles das, was im Alten Testament, ihr wisst ja, dass das Alte Testament voll von Christus ist. Der Fels, der mit uns ging oder die Wolke, war es nicht der Christus? Ja, wir finden im Alten Testament so viele Hinweise auf das Werk Jesu. Jesaja 53, all diese Texte, Psalm 22 und so weiter, messianische, sind voll von Christus, vom Kreuz und so weiter. Und hier nimmt Jesus dieses Beispiel und er wollte Nikodemus deutlich machen, er ist diese, wenn man so will, symbolisch gesprochen, die Schlange, die zum Kreuz geht und jeder, der auf ihn schaut, bekommt was? Neues Leben, ewiges Leben. Ist das nicht gewaltig? Gott wurde Mensch. Jesaja heißt es, wir sahen seine Gestalt, da war nichts Herrliches, nichts Prachtvolles. In Philipper 2 spricht er davon, dass er sich erniedrigte, nahm Menschgestalt an, er hielt sich nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern wurde Mensch. Aber nicht nur Mensch, sondern er wurde ein Sklave, ein Diener. Gott selbst. Ich glaube, wir haben uns in unserer Welt, in unserer christlichen Welt, zu sehr an diesen Gedanken gewöhnt, ganz ehrlich. Wir nehmen es schon fast für selbstverständlich und vergessen dabei, was es Gott gekostet hat, Jesus in diese Welt zu schicken, dass Jesus zu dieser Schlange wurde, zu die Sünde auf sich nahm, meine Sünde, deine Sünde, die Sünde der Welt lag auf ihm. Und dann heißt es am Kreuz, was sagt Jesus da? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, dass wir immer wieder auch dieses das Herzstück des Evangeliums, wenn du so willst, wieder neu begreifen, verstehen, erkennen und uns auch neu bewegen lassen in unserem Herzen. Damit jeder in Vers 15, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Grundlage, damit neue Geburt, von neuem geboren zu werden, werden überhaupt möglich ist. Alles das, was Jesus vorher gesagt hatte, das ist wichtig und richtig, es ist notwendig, aber es fehlte noch die Grundlage. Und die hat Jesus jetzt in diesen zwei Versen und in den nächsten Versen gelegt. Er selbst ist diese Grundlage. Er selbst ist der, der die Antwort ist auf die Frage, wie kann ein Mensch, der sündig ist, mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben? Es ist unmöglich. Es sei denn, es tritt jemand dafür in den Riss. Und das kann niemand geringerer sein und konnte niemand geringer sein als Gott selbst. Kein anderer kann für dich in den Riss treten. Warum? Weil wir alle Sünder sind. Nur Jesus nicht. Und deswegen konnte er in diesen Riss treten. Und das wird jetzt, und warum das Gott alles gemacht hat, das wird uns in den nächsten Versen erklärt. Warum eigentlich? Warum hat Gott eigentlich gesagt, komm Leute, ich habe genug Stress, ich brauche nicht noch mehr, lasse laufen. Ich habe ihnen alles gegeben, Garten Eden, es war alles herrlich, wunderbare Gemeinschaft und sie wollen einfach nicht. Oder leben nicht. Hätte Gott sagen können. Hat er aber nicht. Denn das wird uns jetzt in diesem Vers 16, der wahrscheinlich, wessen Vers ist das so der Lieblingsvers in der Bibel? Mal die Hand heben. Vers 16, ihr wisst, was da steht, ne?
Wir brauchen ihn lesen.
Ein paar wenige Hände. Wisst ihr, das ist das Evangelium in einer Nussschale, sagt man immer so, in a nutshell in Englisch. In einer Nussschale. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Evangelium in einem einzigen Vers. Und dieser Vers wurde wahrscheinlich schon weltweit millionenfach weitergegeben. Und Menschen haben irgendwann begriffen, worum es da geht. Aber hier wird uns erklärt, warum Gott diesen Rettungsplan initiiert hat und auch durchgeführt hat. Denn da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt. Er hat dich und mich lieb. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und obwohl wir uns den Rücken zu Gott gekehrt haben und gesagt haben, ich will mit dir nicht leben, ich will mein eigenes Leben leben, hat Gott immer noch dich lieb. Und das war die Motivation, die Gott antrieb, dass er seinen Sohn in diese Welt geschaffen hat. Er hat sein Bestes gegeben und hat diese Liebe, das heißt mir hier dann, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Diese Liebe drückt sich aus im Geben. Er opfert sich selbst für dich. Welchen größeren Liebesbeweis könntest du bekommen? Es gibt keinen. Die größte Belieferung, wenn ein Freund dem anderen Freund sein Leben überlässt, ja, heißt es auch. Wenn du bereit bist, dein Leben für jemand anderes zu geben, das ist der größte Beweis deiner Liebe und deiner Zuneigung zu dem Menschen. Wer möchte das schon gerne tun? Wer würde das tun? Aber Gott gab seinen Sohn, weil er uns liebt. Und das ist das, was Gott motivierte. Und Gott hat ja schon immer, durch die Geschichte, immer wieder zu uns Menschen gesprochen. Hebräer 1, Vers 2. Er hat durch die Propheten gesprochen, im Alten Testament. Aber zuletzt, heißt es dann im Vers 2, hat er durch wen gesprochen? Durch seinen Sohn. Das ist Gottes letztes Wort an uns. Es gibt nicht mehr. Das war sein letztes Wort. Ich gebe euch jetzt mein Allerbestes. Ich habe immer wieder gesprochen, durch das Alte Testament durch. Durch die Propheten, die im Namen Gottes unterwegs waren. Aber zuletzt hat er gesprochen durch seinen Sohn. Gottes letztes Wort an uns Menschen ist sein Sohn, Jesus Christus. Und jeder, heißt es hier in dem Vers, der das glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wir haben schon mal an anderer Stelle gesagt, das ewige Leben ist nicht etwas, was in der Zukunft erst passiert, wenn ich einmal sterbe, sondern es ist etwas, was damit zu tun hat, Jesus zu erkennen. Das wird uns in Johannes 17 erklärt. Johannes 17, Vers 3, da heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ewiges Leben ist nicht nur ein Ort in erster Linie, sondern es ist Jesus kennen. Das ist ewiges Leben. Und das beginnt hier und jetzt. In dem Moment, wo ein Mensch sein Leben Gott anvertraut, beginnt ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist nicht in erster Linie ein Ort, sondern eine Person. Stell dir vor, du kommst in den Himmel und Jesus ist nicht da. Was wäre der Himmel ohne Jesus? Wärst du dann traurig? Ich hoffe. Ja? Es ist Jesus zu sehen. Das ist ewiges Leben. Das ist Herrlichkeit. Ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir werden verwandelt in sein Bild. Und der Himmel ist an und für sich gar nicht mehr so interessant, wenn wir Jesus sehen. Und darum geht's. Das ist die Botschaft der Bibel, das ist das Evangelium. Aber es hat auch noch eine Kehrseite. Das ist das Angebot Gottes an uns Menschen. Er hat alles dafür getan. Und das heißt hier im Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit die Welt gerichtet wird, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Dafür kam Jesus. Er wird nochmal wiederkommen. Aber dann wird er jetzt nicht als Retter kommen, sondern als Richter. Aber sein erstes Kommen heißt es hier, er kam, um nicht die Welt zu richten, sondern sie zu retten. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das ist die Kehrseite. Wenn ein Mensch dieses ablehnt, er bleibt, an anderer Stelle heißt es, unter dem Zorn Gottes. Es ist nicht so, du hast eine Wahl. Du kannst jetzt wählen zwischen dem guten Weg und dem schlechten Weg. Sondern du bist schon auf dem schlechten Weg. Du hast nur die Option, den guten Weg zu erkennen. Und das ist Gnade. Versteht ihr mich? Der Mensch, der auf der Erde wandelt, der ist schon gerichtet. Er lebt unter dem Zorn Gottes. Und wenn Gott nicht Gnade schenkt und er ein neues Leben bekommt, dann bleibt er unter dem Zorn Gottes. Und er geht auf ewig verloren. Das ist, was die Bibel uns berichtet. Deswegen ist da eine gewisse Ernsthaftigkeit drin. Was mache ich mit diesem Jesus in meinem Leben? Und es wird dann noch weiter erklärt, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Kommt uns das bekannt vor? Johannes 1. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn herzlich auf. Bruchim aber hin? Nee. Die sagten, wir wollen dich nicht. Sie nahmen ihn nicht auf. Und auch du und ich, wir nahmen ihn nicht auf. Er war nicht willkommen in unserem Leben. Warum? Weil er hat das aufgedeckt, was wir eigentlich lieber verstecken. Oder? Wer möchte schon ehrlich werden? Wer möchte schon offenbaren, dass er versagt hat? Dass er doch gar nicht so gut ist, wie alle anderen ihn sehen. Wer möchte das schon gerne? Und das ist aber das, was notwendig ist, um gerettet zu werden, ist ans Licht zu kommen. Und das beinhaltet immer auch, dass man die Finsternis in unserem Herzen offenbar wird. Und das macht keiner gerne. Oder? Wir verstecken uns. Und wisst ihr, als der Sündenfall kam, was haben Adam und Eva gemacht als erstes? Ja? Kommt uns das bekannt vor? Gott ruft, Adam, wo bist du? Wusste Gott nicht, wo er war? Klar. Er wollte ihn herausfordern und wollte sehen, wirst du ehrlich? Und sie versteckten sich. So sind wir Menschen, wenn wir ins Licht kommen. Wir verstecken uns. Wir wollen nicht, dass die Menschen die dunkle Seite unseres Lebens kennenlernen. Aber es ist das Entscheidende, wenn es darum geht, Rettung zu erfahren. Und so sehen wir, dass Jesus genau für diesen Grund gekommen ist. Das war von Ewigkeit her geplant. Das finde ich so genial. Und obwohl Gott wusste, dass viele Menschen an diesem Heilsangebot vorbeigehen, hat er dennoch seinen Sohn nicht verschont. Millionen von Menschen gehen jeden Tag ohne Jesus in die Ewigkeit. Und das hat auch Gott gewusst. Und dennoch war er bereit, weil die Menschen, die Welt liebt, das gab er seinen eigenen Sohn. Ich hoffe, dass wir diesen Text wieder auch neu für uns, ganz persönlich, irgendwie bewegen. Ich finde den Ausdruck hier in dem Text sehr stark. Und es hat mich wieder neu bewegt, auch darüber nachzudenken, was hat das eigentlich Jesus gekostet, mich zu retten? Und ich möchte eigentlich schließen mit einer Geschichte. Das ist eine Bekehrungsgeschichte eines jungen Mannes. Ich sage nicht den Namen, ich hoffe, er rutscht mir nicht raus. Er lebte im 18. Jahrhundert. Und warum ich die Geschichte erzähle, werde ich dir gleich merken. Es war ein junger Mann, er ist in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Die Eltern gingen in eine Freikirche und eines Tages war ein großer Schneesturm. Und er war unterwegs und wollte eigentlich in den Gottesdienst, aber durch den Schneesturm kam er nicht dahin, wo er hin wollte. Und so ging er in einen kleinen Ort in England und er bemerkte eine kleine Gemeinde und er dachte, naja, gehen wir da mal rein. Er war nicht wiedergeboren, aber er war auf der Suche. Er wusste, irgendwas fehlt mir. Ich habe alles, das Wissen, aber irgendwas fehlt. Und so ging er in diesen Gottesdienst, da saßen nur so ein paar alte Leute und so 14, 15 Leute, eine ganz kleine Gemeinde, das war eine Methodistengemeinde. Weiß schon jemand, wen es geht? Na, nicht verraten. Ich wollte eigentlich nur die Geschichte erzählen. Und so saß er nun in diesem Gottesdienst und scheinbar hieß es, oder sie saßen und warteten auf den Prediger, aber der blieb aus. Aufgrund des Schneesturms wahrscheinlich, nimmt man an. So stand ein alter, hagerer Mann auf, dünn und ja, einfach, sagen wir mal. Er ging nach vorne und er schlug einen Text auf. Jesaja 45, Vers 22. Das war sein Predigttext. Und da heißt es in meiner Übersetzung: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. In anderen Übersetzungen heißt: Blicket zu mir, alle Enden der Erde. Das war der Predigtext. Und dann fing der einfache Mann einfach zu sagen: Schauen oder blicken oder wenden, das kann jeder. Vom Kleinsten bis zum Großen. Da brauchst du nicht intelligent zu sein. Das heißt hier nur: Blicke, schaue. Aber auf wen? Auf wen sollen wir schauen? In dem Text heißt es: Zu mir. Blicke zu mir. Schaue hin zu mir. Und was geschieht, wenn ein Mensch das tut? Da geht es weiter. So wird er gerettet. Und dieser junge Mann, der saß da und plötzlich verstand er, worum es geht. Er dachte, gerettet zu werden, da muss ich Leistung bringen, ich muss Dinge tun, ich muss mich anstrengen. Und so. Aber es heißt hier in dem Text nur einfach: Blicke, schaue. Und dann war der auch schon durch mit seiner Predigt, eine kurze Predigt. Und dann blickte er diesen jungen Mann an und sagte, es war offensichtlich, er war Gast, und sagte: Weißt du, du bist traurig, dir fehlt etwas. Und er sagte ihm ganz persönlich: Schau auf Jesus und du wirst gerettet. Und in dem Moment machte es Klick in seinem Herzen. Und er verstand, es geht um das Vertrauen. Vertrau diesem Jesus dein Leben an. Und wisst ihr, wie dieser junge Mann war? Der war gerade mal 15 Jahre alt. Mit 16, 17 ist er schon Pastor geworden. Er hat eine ziemlich krasse Geschichte dann. Der hieß Charles Haddon Spurgeon. Und Gott hat diesen Mann so wunderbar gebraucht. Aber es war ein einfacher Mann, der einfach nur einen kleinen Vers versucht hat, in seiner Schwachheit auszulegen. Aber in dem Moment, als er das hörte, wusste er: Das ist es. Schau auf Jesus. Blicke ihn an. Du wirst gerettet. Und das ist, was unser Text hier, wenn ihr nochmal zurückschaut, kommt immer wieder vor, ein Begriff. Es wird hier anders formuliert. Es heißt hier in Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, schauen, vertrauen, Leben geben, hat ewiges Leben. Und dieses Wort kommt immer wieder vor. Der an ihn glaubt, der an ihn glaubt, der an ihn glaubt. Das ist der Schlüssel. Es ist nicht Leistung. Es ist nicht meine Anstrengung, es ist nicht ein guter, frommer Christ zu werden, sondern Vertrauen, Glauben, Schauen auf diesen Jesus. Und das können wir nicht mal produzieren, das ist nicht etwas, was ich machen kann, sondern es ist ein Geschenk. Epheser 2, könnt ihr nachlesen, 8 bis 10, wird uns das erklärt. Selbst dieser Glaube, das muss etwas sein, was Gott in uns bewirkt, wo es plötzlich Klick macht. Wo wir plötzlich verstehen, jetzt weiß ich, worum es geht. Vorher waren wir blind. Wir haben es nicht gesehen. Wie Nikodemus, kann ich wieder in das Mutterleib gehen? Ha! Wie soll das denn gehen? Wir sehen nicht. Sei denn, Gott öffnet die Augen. Und das ist das, das hat damit zu tun, wenn wir anfangen, auf ihn zu schauen, dann bewirkt das etwas in unserem Leben. Und dieses Schauen ist etwas, was Gott in uns hervorruft. Und das kann er auch in deinem Leben tun. Auch heute sagt Jesus: Blicke zu mir. Schau zu mir. Ich bin für dich gestorben, für deine Schuld und Sünde, damit du wieder in Beziehung mit Gott leben kannst. Einem heiligen Gott, einem gerechten Gott, der aber auch voller Liebe ist und voller Gnade. Und das ist das Evangelium. Dafür sind wir unterwegs. Und das ist das, was dieses Evangelium so ganz anders macht wie alle anderen Religionen und alles, was so in unserer Welt herumschwirrt. Gott wurde Mensch. Das ist die einzige Der einzige Glaube, der das so formuliert, Gott wurde Mensch, er übernahm die Initiative, nicht wir Menschen. Das ist eben der große Unterschied. Und ich hoffe, dass uns das heute Morgen wieder neu ergreift, bewegt. Und wenn hier jemand ist, der das noch nicht erfahren hat, dann mache ich dir Mut. Schau auf Jesus, blicke ihn an und du wirst gerettet. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du auf diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du es nicht für einen Raub gleichhieltst, festzuhalten, das, was du beim Vater hattest, sondern du ließest es los, bist auf diese Welt gekommen und hast 33 Jahre deines Lebens hier auf dieser Erde verbracht. Und Herr, obwohl nichts Gutes in uns ist und obwohl auch nichts Gutes zu finden ist, warst du dennoch bereit, dein Leben für uns zu lassen. Als wir noch Sünder waren, gabst du dein Leben. Wir danken dir dafür. Herr, lass uns das wieder neu in unserem Herzen bewegen. Was es dich gekostet hat, uns zu retten. Herr, dass es uns motiviert, für dich zu leben. Aber auch wenn hier noch Menschen sind, die dich nicht kennen, Herr, dass du in ihrem Herzen doch wirken möchtest, dass sie dich erkennen, dass sie dich schauen und dass sie neues Leben erfahren. Dafür wollen wir dich preisen und dich loben. In Jesu Namen.